Willkommen zur 30. Ausgabe von Literamur. Mein Gast ist der Schauspieler Michael Evers. Er war 23, als er sein erstes Engagement im Zürcher Theater am Neumarkt bekam. Weitere Theaterstationen waren Basel, Köln, Bonn, Hamburg und Berlin. Michael Evers studierte Germanistik, er nahm Fernsehrollen an und hat kontinuierlich als Sprecher in Hörspiel- und Feature-Produktionen gearbeitet. Begegnet sind wir uns vor vielen Jahren bei der szenischen Lesung eines Features von mir über Antoine de Saint-Exupéry und zum Beispiel auch bei einer Radioproduktion über das Centre Medem in Paris. Dort ist die größte europäische Bibliothek mit jiddischer Literatur untergebracht. Vor gut 10 Jahren hat Michael Evers angefangen, Prosa zu schreiben. 2016 publizierte er den Roman Ortsfremde, 2023 den Roman Vinc, Jean-Marie Vinc, und heute haben wir die Gelegenheit, genau darüber zu sprechen. Freue mich.
Ich freue mich auch. Ich bedanke mich, dass ich hier bin. Also es ist so, jetzt bin ich völlig überrascht, weil der muss natürlich Vinc heißen, solange er in Frankreich ist. Aber ich bin jetzt gerade in Berlin und ich habe den immer Vinc genannt.
Tatsächlich, auf was wollen wir uns einigen?
Vinc, weil es natürlich leichter ist für das lesende Publikum und auch für das hörende Publikum, von Hans Vinc auf Jean-Marie Vinc zu kommen, als auf Vinc. Aber in Paris, da legt er Wert drauf, wird er natürlich wanken. Also finde ich das auch ganz toll, der Jean-Marie.
Okay, dann bleiben wir jetzt bei Vinc. Ihr Buch, Michael Evers, ist eine intelligente, heiter ernste Betrachtung der Frage, die sich irgendwann jedem von uns aufdrängt. Also, wer bin ich im Kern? Was macht mich aus? Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? Wo will ich überhaupt sein? Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Was richtig? Und gibt es vielleicht auch Fehler, die sich nicht mehr gut machen lassen? Sie erzählen von Generationenkonflikten, von Menschen, die ins Exil gezwungen wurden und zurückkommen in ihr Heimatland, das die Vertriebenen nur sehr unwillig aufnimmt. Sie erzählen von Kindern, die sich vom Leben der Eltern und auch Großeltern ausgeschlossen fühlen, von Liebe, Verblendung und Verantwortungslosigkeit, von den Versuchen umzukehren, vom Scheitern, vom sich aussöhnen mit dem, was man nun mal ist. In dem Fall, wir reden ja über die Hauptfigur, den Protagonisten Vinc, ein grandioser Spieler. Er ist jemand, der andere gewinnt durch die Gabe, der jeweils andere zu sein. Dieser Jean-Marie Vinc ist ein Mann, der Jahre nachdem er seine ihm verhasste Geburtsstadt Wien verlassen hat, um in Paris nähen zu lernen und eine Karriere als Modedesigner zu machen, sich diesen Namen gegeben hat. Geboren wurde er als Finkelstein. Doch nicht in Frankreich begegnen wir ihm zum ersten Mal, sondern in einem Krankenzimmer in Berlin. Wir erleben, wie er wach wird, ziemlich verwirrt begreift der frisch operierte, um die 60 Jahre alte Vinc, dass der Eingriff in der Herzgegend größer war als erwartet. Was aber völlig intakt geblieben ist, ist sein Empfinden für ästhetische Dinge. Also angesichts dieser vielen beliebigen Kunstproduktionen, die da an den Wänden hängen, packt ihn also der schiere Ekel. Er reißt, schreiben Sie, den gerahmten Schund kurzerhand von der Wand. In Ihrer Sprache, Michael Evers, erragt Vinc den Rahmen von der Wand. Man sieht förmlich diese kratzende Bewegung, mit der der Kranke den Bildertand energisch wegfegt. Vorher hat Vinc noch eine kreischende Krankenschwester beiseite geschoben. Er hat ihr sogar eine Ohrfeige verpasst. Ich habe wirklich laut gelacht, weil das so eine unglaublich turbulente Szene ist, die zum Anfang des Romans gehört. Und sich auszumalen, habe ich mir gedacht, wie die beiden da miteinander ringen. Das muss auch ihnen Spaß gemacht haben.
Zweifellos. Ich habe auch meine vielfältigen Erfahrungen im Krankenhaus. Und also solch eine Szene habe ich jetzt nicht unbedingt erlebt. Aber Literatur darf ja der Komik halber auch zuspitzen. Aber es gab schon drastische Momente im Krankenhaus und auch verteilt über mein ganzes Leben. Während der Vinc, das ist wichtig, der ist zum ersten Mal dieser Situation, dieser erschütternden Situation ausgeliefert, von Ohnmacht, die man empfindet im Krankenhaus. Denn bislang war er der Macher. Sein ganzes Leben lang hat er das Leben diktiert und jetzt diktiert ihm das Leben. Und das ist etwas, was er, glaube ich, erstmal nicht ertragen kann und was Probleme entwickelt und auch eine Aggression entwickelt hat bei ihm, die er an sich gar nicht kannte bislang. Also, dass eine Krankenschwester in dermaßen, also außerhalb des Krankenhauses hätte er sie gar nicht bedacht, das fände er so lapidar. Aber in diesem Moment muss er sich wehren, muss er einfach tätlich werden, ja.
Sie sind ja, ich hatte ja so einfach mal dieses Wort beziehungsweise das Verb raten herausgehoben. Sie sind als Schauspieler ja sensibilisiert für Klang, für Nuancen im Ausdruck. In Ihrem Buch kreieren Sie wirklich eine Menge Verben. Ich heb mal eins hervor, noch schalmeien, also etwas schalmeit. Bei Ihnen wird migrantisch geslangt und ganz Bruder gelispelt. Hans beziehungsweise Jean-Marie wird zum Bequemien, die Schwägerin zur katholischen Schlingpflanze. Ich habe das natürlich still gelesen, nicht laut, aber Ihre Sprache gehört, die klingt sehr leicht und ungezwungen.
Ja, danke. Also die Wortschöpfungen sind überschaubar, aber ich denke, manchmal ist es wichtig, unsere Sprachgewohnheit zu verlassen, um noch etwas präziser klanglich und auch optisch in ein neues Wort einschmelzen zu lassen, das Ich glaube, das prägt sich dann in dem Moment vielleicht nochmal anders ein, als wenn man jetzt unser Sprachreservoir, was wir so zur Verfügung haben, benutzen. Ja.
Ihr Protagonist ist im Krankenhaus. Die Ärzte raten ihm, mit dem Rauchen aufzuhören, weniger zu trinken. Er erlebt sich ja selbst als sehr bedürftig. Und das wirft diesen ansonsten selbstbewussten Mann doch sehr auf sich zurück. Also er beginnt, schreiben Sie, rückwärts zu denken, nicht mehr vorwärts. Und er antizipiert auf sein Scheitern. Sie schreiben, er pulte Schale um Schale von seiner Zwiebelexistenz, um zum Finkkern vorzudringen. Es nahm kein Ende. Immer wieder waren es dieselben Schalen. Ihm wurde finster vor Augen. Er würde nie zum Kern durchdringen. Ihr Protagonist ist ein wirklich komplexer Charakter, der nicht immer Fink hieß. Er war an drei Orten zu Hause, in Wien, in Paris, in Berlin. Erzählen Sie uns mal etwas über das Milieu, in dem er aufwuchs und welche Schalen er sich zulegen musste.
Ja. Erstmal muss man sagen, er ist ein versierter Träumer. Es passiert ihm ständig, dass ihn Träume aufrütteln und oder irritieren. Und hier hat er einen Traum, der das Ausmaß, was er an Träumen kennt und auch die Qualität sprengt. Ein Traum, also den will ich jetzt nicht erzählen, es ist auf jeden Fall ein Traum, der auch von seiner Frau in eine Richtung interpretiert wird, dass er sich sagt, hoppla, hoi, alles, was ich gemacht habe, ist ja noch gar nicht der Fink gewesen, der muss erst noch geboren werden, ja. Das Eigentliche, was ist eigentlich das Eigentliche? Und das schwimmt natürlich auch auf der Welle, davon ist er jetzt nicht direkt beeinflusst, aber jeder kriegt das ja doch irgendwie mit, diese Authentizitätssucht, sei authentisch, sei du selbst, bloß nicht irgendwie abweichen, du musst dein Ich finden. Ja? Und also ist es eher der Traum als diese Ideologie, die sich breit gemacht hat in der Gegenwart. Das ist es eher der Traum, der ihnen sagt, du musst noch mal irgendwie was tun, weil alles, was bislang, was ich da gemacht habe als Fink, das ist nur Schaum. Ja? Das ist nicht im Grunde genommen das, was den Kern, was mein Kern ausmachen könnte. Das ist Verkleidung.
Finks Großeltern sind nach Shanghai emigriert, sein Vater ist dort geboren. Was haben die dort erlebt? Wann sind die zurückgekommen nach Österreich?
Die Großeltern, das ist überhaupt die erste Generation, die sich assimilieren konnte. Also der Großvater stammt aus Tarnopol und die Synagogengemeinschaft dort im Tarnopol hat alles Geld zusammengekratzt, damit dieser hochbegabte Junge studieren kann. Und die Auswahl der Möglichkeiten waren ja nicht riesig für Juden, sondern es gab ihm die Möglichkeit, Mediziner zu werden, was ja auch sehr viele wurden. Und Wien war zu der Zeit der Punkt, der Ort der Avantgarde in der Medizin. Und deswegen schickten sie den Finkelstein, der sich damals auch noch sehr jiddisch schrieb, also nicht so, wie wir uns jetzt die Buchstaben aneinandergereiht denken können. Also der Finkelstein kam nach Wien und hat da bei einem berühmten Pädiater Kindermedizin studiert und ist auch dem Freud begegnet, also hatte Einblick in diesen ganzen Psychokuchen und hat da auch seine spätere Frau kennengelernt. Und die dann auch Analytikerin wurde in Wien. Dann passierte das Schicksalsjahr 1938, der Anschluss für die Österreicher ein Fest des Jubelns und für die Juden war es dann nicht ein Fest des Jubelns, sondern die Überlegung, was machen wir jetzt? Und dann gab es im Grunde genommen nur noch die Möglichkeit, nach Shanghai zu gehen, weil Shanghai auch der einzige Ort war, wo man kein Visum brauchte, um dorthin zu emigrieren. Und schwierig war es, eine Schiffspassage zu bekommen. Also das haben sie gerade noch so hingekriegt. Und dann sind sie, da war der junge Nathan, also der spätere Vater dann von Hans, war gerade geboren. Also er kam da ganz jung nach Shanghai und dann ist er dort aufgewachsen, der Nathan, und hat es eigentlich diese unsägliche Situation. Also ich habe da sehr viel recherchiert und war selbst, also baff, in welchen Situationen man dort mit den europäischen Gewohnheiten, dass man die ablegen musste, um ein ganz neues Leben, es war auch ein Überleben dort, kreieren musste. Aber der Junge hat das für sich genutzt, auch sehr begabt, auch sprachenbegabt, hat dann ganz schnell Chinesisch da gelernt, was alles dann später in seiner Laufbahn als Diplomat ihm sehr zugute kam. Gut, und dann kamen die zurück. Es gab auch keine andere Möglichkeit, als nach Wien zurückzugehen, weil der Rest der Familie war in den Lagern umgekommen, was da auch erst langsam durchsickerte und zu Bewusstsein kam. Und dann gab es keine Möglichkeit nach Amerika. Es war Wien, die Rückkehr nach Wien und dann erst in ein DP-Lager, also in ein Displaced Persons-Lager. Und man stellte fest, es ist derselbe braune Sumpf, der auch vorher schon da war. Und weswegen man weggegangen war, man ist nicht mehr deportiert worden. Es wurde dann nur gesagt, so was in Wienerisch dann vielleicht noch gemeiner ist, man hat sie also vergessen zu vergasen. Das ist aber schade.
Das ist die Situation, in die Nathan mit seinen Eltern zurückkommt. Sie schreiben ja auch, diesen Satz habe ich notiert, weil ich das Bild so stark fand. Er litt, wenn er die schiefen Mäuler seiner Mitschüler sah, den darin eingenähten Judenhass.
Ja, da ging es ihm in China besser, ja. Also er hat bedauert, dass er nicht mehr in China war und er hat auch immer eine große Affinität zu China gehabt und ist da aufgrund seines Berufes dann auch als Diplomat ist er häufig in China gewesen. Aber da war es erstmal so, dass der blühende Antisemitismus natürlich schockierend war und in dieser Situation hinein Kinder zu gebären, das war das Motiv, überhaupt Kinder zu zeugen, war Hitler nicht siegen zu lassen, ja, dass es immer noch jüdische Kinder gibt, auch wenn Hitler schon tot ist. Das war so ein Motiv. Aber das reicht ja nicht aus. Also, und außerdem waren diese Menschen ja, die aus den Lagern und aus dem Exil zurückkamen, waren ja sehr, sehr krank. Das Selbstverständnis, Mensch zu sein, war eigentlich verloren gegangen, ja. Und die Ressourcen, die man braucht, um ein Kind glücklich aufwachsen zu lassen, die gab es gar nicht, ja. Also, das war eine schwierige Situation. Dann, als Hans geboren wurde, mit solchen Eltern, also das ist ja jetzt auch nur die väterliche Linie, die ich da beschrieben habe, die mütterliche ist genauso kompliziert, aber in der ist er, also schon mit seiner Mutter natürlich auch ein ganz schwieriger Fall von Exil nach Palästina und dann zurückgekommen, auch in ein Land, wo sich diese Frau, die Mutter eben überhaupt nicht zu Hause fühlte. Sie hat noch teilgenommen an dem Unabhängigkeitskrieg und war eigentlich eine bewusste Israelin. Und dann haben die Eltern sie gezwungen, wieder zurückzugehen nach Europa. Das ist aber eine andere Geschichte, die auch in dem Buch sehr relevant ist, aber hier jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall keine per se gelingende. Also es kann im Grunde genommen in solch einem Ambiente keine Kindheit gelingen.
Wir kommen vielleicht auf die Kindheit und das Schweigen der Familie nochmal zurück. Ich wollte, wenn wir über das Nachkriegs-Österreich auch sprechen, noch zwei Personen hervorheben, die in Ihrem Roman eine Rolle spielen. Das ist Bruno Kreisky und das ist Hans Thalberg. Beide mussten als Juden aus Österreich fliehen. Thalberg war in Frankreich im Widerstand. Sie wurden Diplomaten, Botschafter, Kreisky Außenminister, dann Bundeskanzler. Thalberg hat seine Eltern, seine Schwester und nahezu die ganze Verwandtschaft in den Lagern verloren. Warum haben Sie diesen realen Persönlichkeiten, Kreisky und Thalberg, einen Platz im Roman gegeben?
Ja, das finde ich schön, dass Sie mich gerade daraufhin ansprechen. Und zwar... Hallo? weil inzwischen hatte eine gute Freundin von mir in einem Gespräch, da ging es um den sehr schönen Film von Dani Levy, Alles auf Zucker, hat sie gesagt, dass sie dabei immer an das Stück von Goldoni hat denken müssen, Diener zwei Haaren. Und da machte es bei mir Klick im Kopf und dachte, mein Gott, dieser Vergleich ist in Nutze, ist das eigentlich die Assimilation, ja, die Assimilation der Juden. Und zwar sehe ich tatsächlich den Truffaldino, und das sind für mich Kreisky, also natürlich nicht der Truffaldino, aber es sind alles Truffaldinos, Kreisky, Thalberg und auch die Finkelsteins in Wien sind diese Truffaldinos, die hin und her rasen, da dienen müssen, dort dienen müssen und darauf achten, dass die eine Partei, die man bedient, nichts davon weiß, dass man die andere auch bedient. Und zwischendurch kommen sie noch nicht mal dazu, Atem zu schöpfen, weil dann würden sie merken, dass sie verhungern zwischendurch. Und das tun sie auch, sie verhungern. Das ist für mich jetzt so ein klärendes Bild, dass der zum Beispiel Kreisky und auch Thalberg, die Familien, Sie haben es erzählt, die Familien verloren haben, also alles Opfer sind, dass die also alle Energie aufgebracht haben, dieses Land, in das sie zurückgekehrt sind, zu verbessern. Ja, es war ein Kampf, also sie sind ja mit Hass überschüttet worden, beide Figuren. Und natürlich auch die Finkelsteins. Der Finkelstein, dieser Pädiater, also dieser Kinderarzt, der sagt, ich weiß jetzt nicht, die Institution in Wien, sagt dann, ja, es tut uns leid, wir haben im Moment überhaupt keine Position für Sie, wir können also keine Praxis an Sie vergeben. Es ist so, dass er angewiesen ist auf einen Kinderarzt, der als Nazi dann eine große Karriere gemacht hat, weil alle anderen jüdischen Ärzte waren ja auch weg. Da hatten die endlich Luft und Platz, ihre Karriere zu gestalten. Und mit solch einem Nazi-Arzt muss er jetzt eine Gemeinschaftspraxis aufmachen. Ja? Also es ist ein ewiges Aufspalten. Es ist ein ewiges, ja, nach beiden Seiten hin dienen, um existieren zu können und dabei noch was Gutes zu schaffen. Ja?
Eine unglaubliche Anstrengung, aber auch mit Scham bedeckt. Also die wussten ja, was für Kompromisse sie eingehen, denke ich. Vielleicht ist das auch ein Grund, kommt mir gerade, warum geschwiegen wird, warum so beharrlich geschwiegen wird in den Familien, auch in der Familie Finkelstein. Der junge Hans hat das Gefühl, er wird in die Rolle des demütig Zuhörenden gezwängt. Er rebelliert dagegen. Es gibt dieses unausgesprochene Frageverbot, sowohl was die ganz realen, handfesten Gründe anging, zu emigrieren, das Leben dann im Exil und auch die Gründe für die Rückkehr und dieses sich arrangieren müssen. Die Eltern kneifen den Mund zu, weil sie, wenn sie nichts sagen, auch ein bisschen Macht behalten über die Kinder. Sie spüren ja deren Auflehnung.
Also ich weiß das von jüdischen Familien, wo es so gewesen ist. Also mein Vater hat auch nichts erzählt. Aber es war trotzdem so, dass ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, was alles Schreckliches ihm passiert ist und auch meiner Mutter, die unter falschem Namen überlebt hat. Also auch sie war ja 12 Jahre lang bedroht, dass das irgendwie rauskommt. Aber das hat sich nicht irgendwie als schwarze, dicke Wolke auf mich niedergelegt. Aber hier ist es so, und weil ich diese Erfahrung mitgeteilt bekommen habe von anderen Kindern zweiter Generation, dass sie sehr darunter gelitten haben und auch ihnen ständig gesagt wurde, ihr versteht das sowieso nicht und ihr könnt dankbar sein, dass ihr das alles nicht erlebt habt und was wisst ihr denn schon? Und also es war im Grunde genommen eine Scham, darüber zu erzählen, ja, das glaube ich ist ein richtiges Wort, Scham, und es war, ja, ich denke, dass man, wenn man etwas überirdisch, Außerirdisches erlebt hat, was eigentlich gar nicht in Worte zu fassen ist, dann fehlt einem die Möglichkeit, es so zu vermitteln, dass man verstanden wird. Und dann schon lieber gar nicht. Ja, dann will ich gar nicht darüber reden. Und auch so ein falsches Verständnis, wenn ich euch das nicht erzähle, dann geht es euch ja gut. Und könnt ihr unbelastet in die eure Zukunft gehen.
Ihr Hans will unbedingt weg. Er verliebt sich in Wien in eine junge, aber deutlich ältere Frau, eine Pariserin, eine Schauspielagentin, die eben auch nur für eine begrenzte Zeit da ist. Und sie wirkt ja doch auch wie ein Katalysator. Also sie stößt etwas an in Hans, der dieses Begehren hat und auch leben will. Es ist was sehr Vitales, sich rauszukatapultieren eigentlich in eine ihm fremde Welt. Ich fände es schön, wenn Sie etwas lesen, Michael Evers. Vielleicht eine Passage, wo Hans und Corinne ins Museum gehen, was Hans sehr wichtig ist.
Also wir befinden uns jetzt im Jahr 1972 in Wien, einen Tag nachdem Hans Finkelstein, Sohn eines Diplomaten, in der französischen Botschaft, da gibt es eine Gala-Veranstaltung, eine Französin kennenlernt Und er wird mitgenommen von seinen Eltern in solch eine Erwachsenenwelt. Und das ist etwas, was ihn dann von ihm gewolltes Leben katapultiert. Corinne blieb noch den nächsten Tag in Wien. Bevor der Morgen anbrach, hatte sie den roten Hans, wie sie ihn zwischen den weichen Plumeaus mit dem eingewebten Schriftzug Hotel Bristol genannt hatte, gefragt, ob er ihr etwas für ihn Bedeutsames in Wien zeigen wolle. Dahin würde sie ihn gern zum Abschied begleiten. Er sagte mit verträumtem Blick, ja. Und sie sagte, bitte tu mir das nicht an, nicht schmachten. Nun, sie hatten sich vor dem Kunsthistorischen Museum verabredet. Hans in weiten schwarzen Korthosen und schwarzem Rollkragenpullover mit einer Zeichenmappe unterm Arm war zuerst da. Er setzte sich auf die Stufen vorm Eingangsportal mit Blick auf die Erzherzogin. Nicht lange und er stand wieder auf. Der Bub war noch aufgeregter als am Abend zuvor in der französischen Botschaft, als es noch um die Eroberung der großen Delphine Zerique ging. Er holte eine zerknitterte Packung Gitan und ein Feuerzeug aus der Hosentasche, klopfte auf das Päckchen, bis sich eine Zigarette zeigte und klemmte sie sich zwischen die Lippen, ohne sie anzuzünden. Er wusste, dass eine Zigarette viel mehr war als nur Tabakgenuss. In verschiedenen Outfits, mit einer Zigarette mal zwischen Zeige- und Mittelfinger, mal zwischen Daumen und Zeigefinger, dann im Mundwinkel, hatte er sich im Spiegel betrachtet. Es war erwachsen, es war elegant, es war verwegen. Belmondo, Montand und Gainsbourg waren seitdem seine Rauchvorbilder. Gleich würde eine Frau auf dem Maria-Theresien-Platz erscheinen, mit der er jetzt eine Affäre hatte oder gehabt hatte. Und wohin würde sie führen, sollte sie noch andauern? Und wenn sie verheiratet war? Für einen Jungen wie ihn war das eine Nacht gewesen, die alles auf den Kopf stellte. Ein Lehrstück in Faire l'amour, selbstredend, aber es kam noch etwas hinzu. Kein Vorwissen, keine vorauseilende Fantasie hatte zwischen ihnen gestanden. Die Zeit war zu kurz, die Unterschiede waren zu groß. Er war Hans und sie Corinne, und das war alles. Als er gestern Nacht die pompösen Gänge des Bristol durcheilte, war ihm Effi Friedmann eingefallen, die er jetzt betrügen würde. Er sagte ihr leichten Herzens Ade. Hier erwartete ihn, er wusste nicht was, wahrscheinlich das Leben. Ah, es war wunderbar so. Die paar Tage, die sie älter war, drauf geschissen. Sie allerdings hatte ihn schon in der Nacht in die Wirklichkeit zurückholen wollen. Nach der Liebe war er aus dem Bett geschlüpft, hatte sich seine Unterhose übergestreift und sich eine nicht angezündete Zigarette im Mundwinkel auf einen der beiden Fauteuils in ihrem Zimmer gesetzt und hinüber zu dem Bett geschaut, wo Corinne noch in der Nacktheit einer erwachsenen Frau lag, fremd und betörend. In der Flut der großen Gefühle war er untergegangen, so dass es ihm gar nicht erst in den Sinn gekommen war, die Venus da vor ihm rasch auf ein Skizzenblatt zu bannen. Seine Augen hatten etwas Schwimmendes gehabt. Roter Hans, werd nicht romantisch. Das ihr war jetzt wunderschön. Und das war's dann auch. Ich bin 20 Jahre älter als du, das sagt schon alles. Morgen Abend geht die Maschine nach Paris und wir werden beide eine schöne Erinnerung an diese Nacht haben. Hans hatte dazu geschwiegen. Er hatte ihre Autorität akzeptiert. Jetzt überraschte sie ihn von hinten, umarmte ihn. Welche Glückseligkeit! Er drehte sich um zu einem Kuss, den er aber abkürzte, um sie erst einmal anzuschauen. Er ging ein, zwei Schritte zurück. Die Märzsonne fiel auf einen anderen Menschen. Hans hatte noch die Nachtausgabe im Kopf. Ähnlich musste es ihr mit dem Tageshans ergehen. Er sah den orangeroten Bürstenschnitt, das helle Make-up und den dunkelroten Mund und Sommersprossen und die Augen, so türkis wie die Bucht von Portugal. Ja, sagte er zu sich, das also ist die Liebe. Sie hatte unverkennbar einen jüdischen Bengel vor sich und er gefiel ihr. Dass ihr Vater ein Nazi-Bonze gewesen war und ein paar Juden als Messer geliefert hatte, war Mutter und Tochter noch 30 Jahre danach ein Alp auf der Brust. Mutter Bonnet war mit dem Kind von einem österreichischen Dreckskerl, den es 1938 heim zu einer braunen Karriere gezogen hatte, sitzen gelassen worden. Corinne saß dieser Vater im Nacken. Am liebsten hätte sie auf der Stelle ein Geständnis abgelegt. Aber sie war ja unschuldig. Und warum sollte der Obersturmbannführer ihr jetzt dieses süße Liebesabenteuer von 2 Tagen vergiften? Hans war ganz mit ihrer Erscheinung beschäftigt. Er betrachtete die großen Ohrringe, Kreolen aus leuchtend gelben und grünen Federn, den Poncho aus raffiniert sich verbindenden Tweedbahnen in grün-braunen Schattierungen, die den Blick freigaben auf einen Minirock aus demselben Tweed, die Stiefel aus weichem gelben Leder und schließlich in all dem Corinne. Sie breitete die Arme aus und der Jüngling flog ins Nest. »Ich will dich mit Laura bekannt machen«, Hans hakte sich bei seiner Geliebten unter. »Ah, ich dachte, wir haben dies bisschen Zeit, dass uns von unserer kleinen Affäre noch bleibt für uns allein.« Hans schmerzte ihr Insistieren auf die geringe Bedeutung der von ihm schicksalhaft gedeuteten Begegnung. Für sie war er eher Beifang, den ihr der berufliche Abstecher nach Wien beschert hatte. Sie glaubte zu wissen, wen er mit Laura meinte. Sie war ja nicht das erste Mal in Wien und kannte das Kunsthistorische Museum. Es ging dem Roten Herz natürlich um die Laura von Giorgione. Sie ließ ihn machen, wollte ihm nichts vorwegnehmen. Er griff nach ihrer Hand und dann flogen sie, ein ungleiches Paar, abgesehen vom roten Haarpigment, durch die vielen Säle, an deren Wänden die Trophäen der habsburgischen Sammelleidenschaft hingen. Hans entschuldigte sich auch artig bei Herrn Rubens und Herrn Bruegel für diese Ignoranz, was Corinne amüsierte. Was für ein Kind. Aber es war ja so wenig Zeit. Dann standen sie vor Giorgiones Laura, dieser kleinen Holztafel zwischen den mächtigen, wandfüllenden Kollegen. Ja, und jetzt? Corinne schaute ihn erwartungsvoll an. Hans ließ sich auf den hochglanzpolierten Boden nieder und schlug seinen Block auf, der zwischen seinen gespreizten Beinen lag. Corinne blieb nichts anderes übrig, als sich neben den Jungen zu hocken. Auch wenn sie sich ein bisschen albern vorkam, wollte sie doch keine Spielverderberin sein. Nachdem sie endlich mit einem kleinen Plumps und einem Au auf ihrem Hintern gelandet war, fiel ihr Blick auf die Zeichnung, die in dem Block oben auflag. Das war etwas ganz anderes als die schnell hingeworfene Skizze, die Hans gestern Abend in der Botschaft von ihr gemacht hatte. Es war die nämliche Laura, die Gesichtszüge dem Original ziemlich treffend nachempfunden. Nur diese Laura war nackt. Sie fixierte herausfordernd einen Offizier in Uniform, dem ein pelzgefütterter Mantel locker um die Schulter gehängt war. Hans legte das Blatt beiseite und zeigte das nächste, auf dem Laura wie bei Giorgione Trägerin des Mantels ist. Es war eine gelungene Kopie des Originals. »Was will der Junge von mir?«, fragte sich Corinne. »Er hätte ihr die Zeichnungen doch auch gemütlich bei einer Melange im Café Central zeigen können. Dort wäre sie nicht minder beeindruckt gewesen, denn der Bub konnte was. Das hatte sie zunächst sprachlos gemacht.« Die unbekleidete Laura war eine Ausgelieferte, so sah sie es, in Anwesenheit des Mannes in voller Montur. »Hans, das ist großartig. Du hast Großtalent. Aber du musst mir schon auf die Sprünge helfen. Was für eine Rolle spiele ich gerade ihr?« »Du wolltest mit mir dahin, wo es mich in dieser Stadt im Augenblick besonders hinzieht«, erinnerte er sie. »Das ist dieses Bild. Niemand sonst würde ich von Laura erzählen.« »Das ist wahrscheinlich die Rolle, die ich dir zugedacht habe. Es tut mir leid, dass es dich so unvorbereitet trifft.« »Also, erzähl mir. Aber bitte dort auf dieser Bank. Geht das?« Sie saßen ohnehin einem älteren, höflich abwartenden japanischen Paar im Wege. Hans half Corinne auf und schon ergab sich die Gelegenheit zu einer zunächst vorsichtigen, sich aber für den Ort wagemutig ins Tollkühne steigenden Umarmung. Corinne löste sie auf, setzte sich, und Hans stand berauscht da mit einem ziemlichen Bug in der Korthose. Er ließ sich auf die Bank ziehen. Die beiden Alten aus Japan hatten ihr Interesse an der italienischen Renaissance verloren und guckten ihnen ungeniert zu. Sie schienen sehr belustigt über das in ihrem Land ganz undenkbare Verhalten und gaben ein hohes, zickenhaftes Gegickere von sich. Auf der gepolsterten Bank bettete Corinne ihren Kopf an seine Schulter. »Und jetzt erzähl mir.« »Ich glaube, das ist nicht Lauras Mantel. Er gehört vielmehr dem Mann, den wir nicht sehen, der aber da ist und sie taxiert. Sie ist nicht von seinem Stand. Hans küsste den roten Igel. Laura wird ein anderer durch diesen schweren, pelzbesetzten Mantel. Der schützt sie. Nur ohne den Mantel kann sich der adlige Laffer nicht in der Gesellschaft zeigen. Courtoiserie, er war geradezu begeistert von sich, dass ihm dieses Wort einfiel, verbietet ihm, ihr den Mantel wieder wegzunehmen. Er hat seine Macht an sie abgegeben. Da hast du dir aber eine Geschichte ausgedacht, mein liebster Hans. Ich sag dir, was ich glaube. Laura ist eine Nutte. Den Mantel hat ihr der letzte adlige Freier als Bezahlung überlassen. Und jetzt steht sie grad am Straßenstrich, den Mantel nicht geschlossen. Eine Brust ist zu erahnen. Ganz schön geil, findest du nicht? Nein, du versündigst dich. Ach, Laura ist eine reine Seele. Noch so eine Bemerkung und sie würde sich in den Knaben verlieben. Sie lachte. Roter Arns, du bist wie der sie umgürtende Lorbeer. Du verklärst die Ure zur Eiligen. Ein Männermantel auf nackter Haut. Lass mich das ausprobieren, bitte auf der Stelle. Sie griff in seine Locken und küsste ihn. Aber du hast recht. Diese halbnackten Damen, all die Susannas im Bade, sind Opfer von mindestens zwei Voyeur. Dem Kerl im Offen und ja auch uns. Du hast mich drauf gebracht, guck. Sie nahm seine Zeichnungen aus der Mappe. Auf den beiden Blättern erzählst du die Chronologie. Den Maler nimmst du von die Voyeur aus? Unbedingt. Er ist der Schöpfer, er verrät sie doch nicht. Siehst du diesen fantastischen Mantelstoff, den Pelzbesatz? Jetzt war Hans in seinem Element. Stoffe aus ganz unterschiedlichen Materialien und schließlich ihr Zuschnitt bringen die Schönheit der Schöpfung Mensch erst zur Geltung. Sie halten geheim und sind selber sehr geheimnisvoll, schützen unsere Seele und können uns in immer neuem Licht erscheinen lassen. Corinne ist heute eine andere als gestern während der Gala. Mir gefallen beide sehr. Merci, mon Chevalier. Und die von gestern Nacht? Hans senkte den Blick vor sich auf das K&K-Hochglanzpaket. Sie nahm seinen Kopf in ihre Hände und sah durch seine Augen direkt in sein Herz und sah, was sie in so kurzer Zeit angerichtet hatte. Er ließ es sich nicht nehmen. Am Abend trug er im Flughafen Schwechat ihren cremefarbenen Segeltuchkoffer zum Scheiter der Air France. Es blieb ihnen noch eine halbe Stunde. Sie schwiegen, bis sie einander ins Wort fielen. Sag du, nein du. Ich habe, sagte Corinne, immer darauf gewartet, dass du mich fragst, ob vielleicht jemand in Orly mich abholt. Ich habe, sagte Corinne, immer darauf gewartet, dass du mich fragst, ob mich vielleicht jemand in Orly abholt. Jemand, der zu meinem Leben gehört. Ich hatte Angst vor der Antwort. Ich werde erwartet. Sie zog ihn an sich und küsste sein Gesicht ab. Auch die Träne küsste sie weg, die Hans nicht zurückhalten konnte. Sie schaute zur Anzeigentafel. Leb wohl, lieber roter Hans. Sie hängte sich ihren Lederbeutel um und ging in Richtung Flugsteig. Hans ließ sich Zeit. Er wollte sie abfliegen sehen und schlenderte zum Aussichtsturm. Im Restaurant bestellte er sich einen Whisky. Die Serviererin guckte misstrauisch. »Ich bin 20«, log er. Als die kleine Pfütze vor ihm stand, steckte er sich obendrein eine Zigarette an. Dann kam die Durchsage, dass soeben der Flug AF 1207 nach Paris-Orly pünktlich gestartet sei. Hans ging mit seinem Glas und der Zigarette an die große Panoramascheibe und sah die Karavelle hinaus auf die Startbahn rollen und wenige Minuten später blindend in den dämmerigen Himmel aufsteigen. Er würde nach Paris gehen, ja. Und was da tun? Wovon leben? Irgendetwas würde ihm schon einfallen.
Dankeschön. Und natürlich fällt ihm was ein. In Wien hat er eh das Gefühl zu ersticken. Und Paris ist der Ort, an dem Hans sich neu erfinden will und auch kann. Er wird sich dem Modemachen hingeben und sich eine Existenz aufbauen. Sie schreiben, Michael Evers, dass er mit Kleidern ein Leben lang Geschichten erzählen konnte und das auch getan hat. Sehen Sie eigentlich Parallelen zwischen dem Modemachen und dem Schauspiel?
Ja, das stimmt, natürlich. Also wir Schauspieler verkleiden uns ja, spielen Rollen, spielen, wie Sie auch schon erwähnt haben, ist das die tragende Substanz eigentlich. Also für ein Leben, wie er sich das denkt, Finks, ist es tragende Substanz, um irgendwie sich zu realisieren. Und er denkt, dass er mit der Verkleidung auch die Möglichkeit schafft, für andere Menschen sich zu realisieren. Es ist nicht nur das Schauspiel, auch Musik, Literatur, Malerei, es sind alles Möglichkeiten, blitzende Waffen herzustellen, um die Wirklichkeit, so wie sie ist, überhaupt ertragen zu können. Ja, also man muss im Grunde genommen eigentlich alles verkleiden, eine zweite Ebene, eine zweite Möglichkeit schaffen, um weiter den nächsten grauen Tag durchzustehen. Das schafft eben auch Mode. Also blitzende Waffen sage ich deswegen, weil ein Buch mit dem gleichen Titel von Robert Pfaller, ein österreichischer Philosoph, der hat dieses Buch geschrieben und hat mich sehr inspiriert, aus dem Grund, was ich eben schon gesagt habe, dass es eine Rettungsmaßnahme ist. Die Verkleidung, das Spiel, die Rolle.
Das Milieu, in dem Hans sich bewegt, ist ja noch ziemlich fluide. Wir kürzen jetzt mal ein bisschen ab. Er wird der Vater, ist dem eigentlich nicht gewachsen. Er ist sehr viel später, als er mit einer anderen Frau ein zweites Kind dann hat, kann er diese Aufgabe annehmen. Es geht in Ihrem Roman auch um Fehler und Verantwortung, die nicht angenommen wird. Es geht um Schuld.
Dass er Fehler gemacht hat, wird ihm jetzt eigentlich erst bewusst. Also er ist so selbstbewusst gewesen sein ganzes Leben. Also es war mir auch wichtig, jetzt nicht in eine exaltierte Figur als Modeschöpfer. Also ich wollte keinen Cardin oder Lagerfeld oder irgendeinen Typen nachzeichnen, sondern eigentlich einen, das sagt er auch von sich selber, diese Etage habe ich nie betreten. Er hat das gemacht, was er für richtig hielt und was ihm angemessen war und hat damit auch Erfolg gehabt. Aber wäre er nie auf die Idee gekommen, dass er irgendwie jemand verletzt, beleidigt. Er wusste gar nicht genau, dass er im Grunde genommen ein Kind hat sitzen lassen, dass er die Frau hat sitzen lassen, dass er sicherlich auch in seinem Arbeitsumfeld nicht immer der ideale Arbeitgeber war. Das passiert alles jetzt erst durch diese Geschichte mit dem Traum, was ich also ganz am Anfang schildere, dass er da aufgeschreckt wird und denkt, oh Gott, ja, das war ja alles nicht so, wie es hätte laufen sollen. Ja, und vielleicht gibt es jetzt noch andere Aufgaben für mich. Und da macht er sich ja auch nochmal auf große Exkursion am Ende seines Lebens. Ja.
Genau, er wird sich rückbesinnen auf seinen Vater und auch auf seinen Großvater sein. Es gibt eine wichtige Figur, über andere haben wir noch gar nicht gesprochen und wir müssen da einfach auch, natürlich fokussieren, das geht gar nicht anders. Die wichtige Frauenfigur, Helen, seine zweite Frau, lassen wir jetzt mal beiseite. Ein Neurologe ist wichtig, ein Mann, der eine Einrichtung leitet, in dem schwerbehinderte Kinder leben. In seinem Haus gibt es keine Verlierer. In diesem Haus ist Hans Enkelsohn untergebracht, schwerbehindert auch. Und er wird ihn dort zum ersten Mal sehen, nachdem er vorher seine Tochter, die er ja einfach vernachlässigt hatte, aufgesucht hat in Lyon. Und er beobachtet, wie das Spiel eigentlich abgekartet ist. Also die Kinder, alle Beteiligten, können es genießen, weil sie begreifen, dass feststeht, wer eigentlich in dieser Woche oder an diesem Tag gewinnt, dass der Gewinner deshalb sich auch nicht besonders heraushebt, man wird ihn feiern und nächste Woche werden andere gefeiert. Also sie sind wirklich alle gleich.
Die Philosophie dieses Chateaus, also das nennt sich Chateau, diese Einrichtung für zerebral gelähmte Kinder, und es ist auch etwas, was eigentlich schon in Fink angelegt war, worauf er aber jetzt erstmal geschubst wird durch diesen Neurologen, den Chef der Klinik, ja.
Vielleicht können wir noch eine Passage hören, wo dieser besondere Mensch, der den Hans oder Jean-Marie Fink ja auch fordert, der es ihm wirklich nicht leicht macht, in diese Rolle, die er unbedingt annehmen möchte, zu finden.
Also jetzt sind wir im Jahr 2018 in Lyon. Wie das Château de la Lueur d'Espoir, Schloss des Hoffnungsschimmers, zu seinem Namen gekommen war, ließ sich auf den ersten Blick nicht erkennen. Er verhieß den Bewohnern wohl einen Silberstreifen am Horizont. Frankreich war nicht arm an Schlössern, aber dieses hier hatte keinerlei Ähnlichkeit mit denen, die Fink bislang besichtigt hatte. Soweit Finks Augen reichten, hatte nicht eines der Gebäude, verteilt auf einem großen Areal, je auch nur neben einem Schloss gelegen, wie seine Mutter Alice bei unzulässigen Vergleichen zu sagen pflegte. Wahrscheinlich sollte die euphemistische Benennung das Lebensgefühl der Bewohner heben. Kein Schloss ohne König und Königin. Waren hier vielleicht alle Könige und Königinnen? Fink war sehr aufgeregt, aber gut aufgeregt. Meteorologisch gesehen war der Tag des Erscheinens von Großvater Jean-Marie Fink ein Reinfall. Der Himmel war dicht, nur den Regen ließ er durch. Der prasselte auf das Autodach. Fink wollte eine Pause abwarten, um nicht völlig durchweicht das Büro des Direktors zu betreten. Marty, sein Hund, war auf keinen Fall dazu zu bewegen, bei solch einem Regenguss das Auto zu verlassen, nicht einmal, um ein dringendes Geschäft zu erledigen. Dr. Jerome Behringer war Neurologe und der leitende Arzt der Klinik. Mit ihm war Fink verabredet. Nach 2 Minuten wusste Fink, dass er sich mit diesem Mann verstand. Dafür dankte er Gott. Adonai, kann ich mich kurz vor dir verneigen? Oder bist du eingeschnappt? Bist du nicht? Also, danke. Schon im Voraus. Und danke, später noch einmal. Wenn denn jetzt die Kehrtwende passiert und ich den Eingang, meinen Eingang zum Gesetz finde, du weißt schon, wovon ich rede, ja? Behringer war nicht im Arztkittel, was Fink schon einmal gefiel. Auf überflüssige, respektheischende Zeichen schien man zu verzichten. Fink hatte sich intuitiv für Hose und Pulli entschieden. Behringer und er würden sich gut verstehen, da gab es überhaupt keine Zweifel. Der Arzt trug die klassisch braune Kochhose, ein weißes Hemd, dazu Hosenträger, auf denen Mickey-Mäuse tanzten. Hosenbund und Hosenträger mussten eine ordentliche Kugel auffangen. Behringer war ein Genießer, das war offensichtlich. Der Direktor war wahrscheinlich 10 Jahre jünger und noch kleiner als Fink, hatte aber schon graues Haar, das ihm wild in der Gegend herumstand, und ein graues Lippenbärtchen. Eine gelbe Kunststoffbrille rundete das Bild ab. Fink ging es gut. Dass Behringer keinerlei Anstoß daran nahm, dass da jemand einfach mit dem Hund in sein Büro spaziert kam, übertraf für den Moment alles. Zigarette? Behringer hielt ihm ein aufgeklapptes Zigarettenetui quer über den gewaltigen alten Schreibtisch hin. Der Tisch erinnerte an marode Amtsstuben. Dieser hier war überladen mit Fachliteratur, daneben Zeitungsstapel, 2 volle Aschenbecher, ein aufgeklappter Laptop und ein paar umgefallene Fotorahmen. Erst einmal rauchten sie. Dann wuchtete der kleine, beleibte Mann aus seinem Stuhl und ging zu einer anderen Tür hinaus, als durch die Fink eingetreten war. Und jetzt? Nach 2 Minuten kam Behringer mit einer riesigen Keramikschüssel zurück. Hier, für Ihren Hund, bevor er verdurstet. Sie müssen sich kümmern, lieber Mann. Deswegen bin ich hier. So hatte noch nie jemand mit Fink gesprochen. Sie sind kein Franzose, was? Woher kommen Sie? Wer sind Sie? Sagen Sie was. Fink machte es nichts aus, ein paar Dinge über sich zu erzählen. Es war kein Verhör, hoffentlich. Es war berechtigte Neugier. Sie auch ein Wasser? Fragte Behringer. Ein Kaffee wäre mir lieber. Der Arzt hob den Hörer seines antiquierten Telefons und drückte auf eine von mehreren Tasten auf der Anlage vor ihm. Bernadette, darf ich Sie um einen Gefallen bitten, meinen Besuch und mir einen Kaffee zu bringen? Danke Ihnen. Warum kommen Sie erst heute? Gestern noch habe ich eine Rolle gespielt, von der ich meinte, sie spielen zu müssen, und Julien kam darin nicht vor. Was spielen Sie jetzt? Meinen Sie, ich spiele immer noch? Ich meine gar nichts. Ich habe Sie nur gefragt. Nein, dieses Mal ist es mir ernst. Ich will Julien ein Großvater sein. Das wird nicht ohne Ihre Hilfe gehen. Behringer sagte dazu nichts. Sie steckten sich schweigend eine weitere Zigarette an. Behringer schaute auf einmal mit einem freundlichen Lächeln den Großvater und Modeschöpfer Jean-Marie Fink an. Ich hoffe, ich habe immer noch Ihr Vertrauen, dass Ihr Enkel bei mir gut aufgehoben ist, wenn Sie erfahren, dass ich den Neurologen nur spiele. Ich liebe es zu spielen. Heute den, morgen den. Wir spielen hier alle. Wir versuchen es zumindest. Das gehört wesentlich zur Philosophie unserer Arbeit, um nicht missverstanden zu werden. Das passiert alles mit dem allergrößten Ernst. In Fink meldete sich eine ärgerliche Stimme. Entschuldigung, wie soll man sich da auf jemand verlassen können? Auf was, auf wen soll man sich schon verlassen können? Es geht darum, so beweglich wie möglich zu werden und es zu bleiben, um die Ungewissheiten des Spiels parieren zu können. Wir sind ein Institut, Monsieur, in dem es um Bewegung geht. Ich halte viel von der Wirkung des Paradoxons. Sie glauben an keine Wahrheit, rief Fink. Nicht an die eine, das stimmt. Wir schauen mal, welche Wahrheit Julien heute entdeckt. Kommen Sie mit? Mit erstaunlicher Leichtigkeit erhob sich Beringer, seine Zigarette in dem überfüllten Aschenbecher ausdrückend und Fink auffordernd, Gleiches zu tun, und winkte ihm zu folgen. Der Regen hatte aufgehört und Dunstschwaden stiegen aus den wild wachsenden Wiesen auf. Korn, Blumen, Verbene, Schokoladenblume, Mohn, Kartäusernelke, Kamille. Der Himmel riss auf und Sonnenfinger ertasteten die Erde. Matti tobte sich aus und lief dann schwanzwedelnd auf Beringer zu, sprang an ihm hoch, was ihm seit Welpentagen verboten war. Doch ein Pfiff von Fink und er ließ davon ab. »Ich bringe ihn eben zurück ins Auto.« »Schade«, rief Beringer. Als Fink zurück war, gingen die beiden Männer über das Gelände zu einem anderen der Gebäude. Sie betraten das übernächste und Beringer erklärte Fink, dass sich hier unter anderem Le Hall de Jules befand. Die Wände des Eingangsbereichs waren pastellfarben und in wilder Wischtechnik gestaltet. An ihnen hingen Bilderrahmen ohne Bilder. Nur die Rahmen waren aufgehängt, rote, grüne, braune, gelbe. Unter jedem Rahmen befand sich ein Namensschildchen. François zum Beispiel, erklärte Beringer, habe mit dem Bilderrahmen diesen Ausschnitt der Wand zu seinem Raum bestimmt, den er nach seinen Vorstellungen ausfüllen würde. In seinem Rahmen waren kleine Kritzeleien und aufgeklebte Papierschnitzel. In einem anderen befanden sich aus Kaugummi geformte Männchen. Im nächsten Rahmen war ein Foto, darauf ein Paar, vermutlich die Eltern. Daneben auf einem Stück Papier aufgemalt ein schiefes Häuschen mit einem Schornstein, der aussah wie ein riesiger Penis. Ein anderer Bilderrahmen war ganz schwarz ausgepinselt. Dann Tiere, viele, viele Tiere. Ein Lieblingsthema offensichtlich. Mal waren sie ausgeschnitten, mal gemalt, mal aus Knete. Beringer sagte, nicht ohne Stolz, dass die Objekte jeden Tag ausgetauscht würden. Dann ging es weiter. Einen breiten Gang entlang, dessen Seiten Vitrinen säumten. Sie enthielten Skulpturen aus den verschiedensten Materialien. Das war schon ein ganz anderer Schwierigkeitsgrad und es zeigten sich die unterschiedlichsten Talente, befand Fink. Aber Ausstrahlungskraft hätten alle Objekte. Beringer bedeutete ihm, dass sie später die einzelnen Arbeiten ausführlicher begutachten könnten, nicht nur unter künstlerischen, sondern auch unter therapeutischen Gesichtspunkten. Aber heute wäre die Zeit zu knapp. Ja, ja, auch für ihn, Fink, sorry, ja, auch für ihn. Der Saal, Le Hall de Jeu, war bereits leergeräumt für das anstehende Formel-1-Rollstuhlrennen. Zwei junge Schlossdamen und drei junge Schlossherren, so war auf einem Plakat an der Eingangstür zu lesen, würden gegeneinander antreten. An der Längsseite des Saals standen aufgereiht mehrere Spezialanfertigungen von Stühlen und etliche Rollstühle, darin Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren. Dann waren da noch die 5 Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen, um die es ja ging, die Rennfahrer. Hinter ihnen standen Pfleger bereit. Alle warteten auf die Ankunft Beringers und seines heutigen Gastes. Dann war es soweit. Mit Geheul und einem Hubkonzert wurden beide begrüßt. Fink schaute erstaunt, entdeckte aber dann, dass an jedem Rollstuhl eine Clownshupe montiert war. Beringer und Fink setzten sich auf die beiden freigebliebenen gewöhnlichen Stühle. Ein Junge, der sich am Arm eines Pflegers festhielt, ließ los und trat erstaunlich selbstständig mit einer Start- und einer Zielflagge, wie sie bei Autorennen verwendet werden, nur etwas kleiner, in die Mitte des Saals. Am Rand des Felds klammerte sich ein blondes Mädchen in einem knallroten Kleid und mit einem Blumenkranz im Haar mit einer Hand an einer Stange fest, mit der anderen hielt sie sich nun ein Megafon vor dem Mund. Es hatte sichtliche Mühe, möglichst verständlich 3, 2, 1, 0 zu rufen. Währenddessen war jemand aus dem Hintergrund fast unbemerkt hinter die Kleine getreten und hatte ihr die flache Hand auf den Rücken gelegt. Der Junge ließ eine der Fahnen, die er in die Höhe gestreckt hatte, zu Boden sausen. Nach dem Startzeichen setzten sich die Rollstühle in Bewegung, zu Beginn noch einer hinter dem anderen. Auf dem Boden markierten zwei parallele Kreidestriche in Form eines großen, den ganzen frei gebliebenen Raum ausmessenden Ovals die Rennstrecke. Die zuschauenden Kinder kreischten, um die Kandidaten anzufeuern. Behringer beugte sich zu Fink und schrie ihm wegen des Krachs ins Ohr: »Der Zweite, das ist Julien!« Fink hatte ihn bereits beim Betreten des Saals erkannt. Das Foto des Jungen in der Wohnung seiner Tochter Ruth hatte sich ihm tief eingeprägt. Julien und seine Mitstreiter wedelten aufgeregt mit den Armen, sodass Fink fürchtete, sie fielen gleich aus ihren Rollstühlen. Das unkontrollierte, urwüchsige überwältigte ihn. Er hatte die Fantasie, irgendetwas, das den Jungen und Mädchen Angst machte, wollte mit großen, wilden Gebärden, mit Geheul und explosiven Lauten in die Flucht geschlagen werden. Die unkontrollierten Bewegungen, die weit aufgerissenen Münder, das glucksende Lachen, sie kamen Fink wie eine wütende Lebensbejahung gegen die, von welchem Gott auch immer auferlegten Stricke vor. Er musste an Isaak denken, an die Akedah. Isaak gebunden, dem Vater wehrlos ausgeliefert, bis Gott den Engel schickt. Würde auch hier ein Engel gnädig sein und das schreckliche Urteil aufheben? Die Runde kam in Fahrt. Von den Pflegern in den bunten Trainingsanzügen, die die Rollstühle schoben, hatte es jeder genau im Blick, wann es an ihm war, zu überholen oder sich zurückfallen zu lassen. Gestisch und mimisch deutete für Fink alles auf einen schrecklichen Krieg hin, der gegen unsichtbare Geister geführt würde und gleichzeitig Teilnehmern wie Zuschauern unbändiges Vergnügen zu bereiten schien. Ja, vielleicht war es auch nur sein Finks Blickwinkel, aus dem heraus sich das Geschehen als ein Aufbäumen gegen ein undurchschaubares Verhängnis darstellte. Behringer schrie nun Fink ins Ohr, dass die Sieger bereits feststünden und damit jede Woche andere Kinder zum Zuge kämen. Alle hier im Saal wüssten das und alle spielten mit. Das Wort spielen schrie Behringer besonders laut und nickte dabei bedeutend. Es hatte wohl, da die Ankunft von Fink für heute feststand, eine Absprache gegeben, Julien zum Sieger zu küren. Und so kam es dann auch. Es gab anhaltenden Applaus und viele riefen, Julien, Julien. Ein Mädchen bekam einen epileptischen Anfall und musste von einem Pfleger hinausgetragen werden. In der Mitte des Raums malte man mit Kreide drei Kreise für die Siegerehrung auf dem Boden. Wieder gab es lautes Gejohle, als die drei mit ihren Rollstühlen in diese Kreise geschoben wurden. Behringer näherte sich mit seinem Mund dicht dem Ohr Finks. Jean-Marie, kommen Sie mit, gratulieren Sie den Gewinnern. Im Augenblick sind Sie noch ein Gast, nicht der Großvater von Julien. Einverstanden? Einverstanden. Durch die plötzliche Nähe war Behringer an eine Grenze geraten, die zu überschreiten Fink nicht tolerieren konnte. Des Doktors enorme Körperlichkeit und Aura begannen Fink in die Enge zu treiben. Behringer musste aufpassen, wenn er den Großvater eines der problematischen Fälle in seiner Klinik nicht verlieren wollte. Fink hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Er war nervös. Es durften ihm keine Fehler unterlaufen. Inzwischen standen sie vor dem improvisierten Siegerpodest. »Ich stelle euch hier Jean-Marie vor, ein ganz netter Typ, das habe ich schon herausbekommen. Er wird eine Weile bei uns bleiben und zugucken, was wir hier so machen. Jetzt möchte er den Siegern gratulieren. Ihr fünf wart alle toll, das muss ich euch sagen. Aber die drei hier waren noch ein ganz klein wenig besser. Das passiert, macht euch nichts draus, nur ein Spiel. Mal sehen, wer nächste Woche gewinnt. Wir alle sind, glaube ich, schon sehr gespannt.« Behringer führte seinen Gast zu den drei Siegern und stellte sie einander vor. Fink hatte vorher, ohne dass es jemand sah, künstliche Lorblätter mit einer Sicherheitsnadel ausgehändigt bekommen. Er ging als erstes auf seinen Enkel zu und steckte ihm mit zittrigen Fingern vorsichtig das goldlackierte Blatt an dessen weiße Jeansjacke. »Herzliche Gratulation zu deinem Sieg, Julien.« Fink schaute mit unsicherem Blick in Juliens Augen, der sehr verlegen wurde und ein zartes Röcheln von sich gab. »Was für wunderschöne, sanfte Augen er hat«, dachte Fink. Dann steckte er den anderen beiden Siegern das silberne und bronze Blatt an.
Ja, wir nähern uns dem Ende dieser Podcast-Folge und was mir wichtig ist festzuhalten, ist, dass der Roman oder sagen wir das Geschehen ja von einer wirklich menschenfreundlichen, sehr versöhnlichen Grundüberzeugung getragen wird, nämlich dass Fehler zu machen im Leben etwas Unvermeidliches ist. Finks Suche nach dem wahren Ich, nach seinem Kern, muss scheitern. Es ist ein Phantasma. Am Ende taucht noch einmal das Bild des schwarzen Schwans auf. Steht das auch dafür?
Also ganz sicherlich sieht sich Fink selbst als schwarzen Schwan und als solcher wird er auch von seiner Frau Helen geliebt. Eben das Nicht-Vorherschaubare. Sie sagt, ich könnte auch einen Kassenwart heiraten, aber das wäre nicht ganz so spannend, ja. Also es ist, dass man nicht alles auf den Punkt vorhersagen kann. Und das ist eigentlich auch etwas gewesen, was das Faszinierende, das Schillernde an ihm war und was ihm auch sehr viele Menschen zugetrieben hat. Ja? Und seine Exkursion am Lebensende sollte nun den Beweis antreten, dass es nur weiße Schwäne gibt auf der Welt. Also das Eigentliche, dass es das Eigentliche gibt. Aber da muss er sehen, dass all die drei Menschen, die er aufsucht, wo er meinte, er hätte da etwas aufzuarbeiten, dass diese Unternehmung, dass die im Grunde genommen nicht gelingt. Also es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, so war es, so ist es passiert und mich da jetzt noch einmal einzubringen, das führt zu keinem Ziel. Und mit dem Scheitern kann sich natürlich er auch mit George Tabori trösten, der bekanntlich gesagt hat, scheitern, immer scheitern, wieder scheitern, besser scheitern.
Die 30. Episode von Literamur geht zu Ende. Der Schauspieler und Autor Michael Evers hat aus seinem Roman Fink Jean-Marie Fink gelesen und wir haben über den titelgebenden Protagonisten, seine Lebenskrise, seine Wiedergutmachungsversuche und das vergebliche Trachten danach, ein weißer Schwan zu werden, geredet. Ich freue mich über Zuschriften, Kommentare und Buchempfehlungen und teilen Sie den Link zu meinem deutsch-französischen Podcast, wenn Sie mögen. Bis zur nächsten Folge verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.